Moin, liebe Gemeinde. Heute möchte ich mal mit einem meiner Lieblingswitze jetzt finden. Habt ihr schon mal Stevie Wonders Kinder gesehen? Nein? Ja, auch nicht. Das war's schon. Hier hält sich die Begeisterung im Raum in Grenzen. Ich weiß nicht, ob ihr zu Hause lacht. Wahrscheinlich nicht. Zugegeben ist dieser Witz ziemlich platt. Und er ist auch wirklich politisch inkorrekt. Aber ich mag ihn trotzdem. Ich mag so stumpfe Witze. Die sind so unlustig, dass ich die schon wieder lustig finde. Und dieser Witz, der zeigt uns sogar noch was über Menschen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir gerne über die Defizite von anderen lachen, sondern was wir für ein riesiges Defizit halten, nicht sehen zu können. Sehen ist wichtig. Ich würde sogar behaupten, Sehen ist unser wichtigster Sinn. Jetzt merke ich gerade, mir fehlt mein PowerPoint-Presenter. Jonathan, wirfst du den mal eben rüber? Danke. So. Unser Gehör ist sehr schlecht. Was räumliche Orientierung angeht, Sprache an sich ist extrem fehleranfällig. Das Hören taugt also bei uns Menschen nur bedingt. Unser Geruchssinn ist auch unterdurchschnittlich. Meine Kinder haben mir mal beigebracht, Menschen können 10.000 verschiedene Gerüche erkennen. Das klingt nach viel, aber Hunde zum Beispiel, die unterscheiden 10 Millionen. Und was das Tasten angeht, sind wir richtig, richtig schlecht. Deswegen stützen wir uns auf Sehen. Und wir geraten ziemlich ins Schwanken, wenn wir mal nicht sehen können. Ich habe in meinem freiwilligen sozialen Jahr, viele Jahre ist es her, vor meinem Studium mal an einem Experiment teilgenommen. Und zwar musste ich da in Berlin 2 Stunden mit einer komplett geschwärzten Sonnenbrille durch die Stadt laufen. Ich hatte zwar jemanden dabei, der mich führt, und trotzdem war das eines der eindrücklichsten und gleichzeitig beängstigenden Erfahrungen, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Ich habe mich in diesem Moment und in diesen 2 Stunden so überfordert und orientierungslos gefühlt. Ich meine, das war Berlin mit all dem Lärm. Überall waren kleine Kanten, an denen man trotz Führung hängen geblieben ist. Und dann fragt man sich ständig, wo ist man hier eigentlich gerade? Und versucht durch die anderen Sinne das irgendwie zu kompensieren und irgendwie so ein inneres Bild zu erzeugen. Und trotzdem hat man das Gefühl, man ist jeden Moment kurz davor, auf die Nase zu fallen oder überfahren zu werden. Diese 2 Stunden, das waren Dauerstress. Und da ist mir mal sehr eindrücklich bewusst geworden, wie sehr wir vom Sehen abhängig sind. Und was für einen großen Teil das bei uns einnimmt. Dooferweise gibt es bei uns im Glauben ja selten was zu sehen. Und das macht mich dann immer neidisch auf die Jünger. Wie gut die das hatten. Jonas hat das schon erzählt. Die durften die Auferstehung miterleben. Die durften das mit eigenen Augen sehen. Die durften Jesus sehen, ihn berühren und konnten ihn sprechen hören. Wie viel einfacher das doch alles machen würde. Weil all diese Unsicherheiten, die das Nicht-Sehen begleiten, die wären dann weg. Stellt euch das doch mal vor, Ostern dabei gewesen zu sein. Mit den Jüngern im verschlossenen Zimmer zu sitzen, in dem Jesus dann ganz plötzlich auftaucht, ping, mitten in ihrem Blickfeld. Oder eben wie in unserem Predigttext heute, Jesus am See Tiberias und ihm dort zu begegnen. Ich lese den ersten Teil des Predigttextes. Nach diesem offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberias. Offenbarte sich aber so: Simon Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zabedäus und 2 andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus spricht zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Auch wir gehen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Schiff. Und in jener Nacht fingen sie nichts. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass Jesus es war. Jesus spricht nun zu ihnen: Kinder, habt ihr etwas zu essen? Sie antworten ihm: Nein. Moment mal. An dieser Stelle scheint was nicht zu stimmen. Jesus steht den Jüngern am Ufer direkt gegenüber. Die sind schon beim Anlegen. Und die Jünger, die jahrelang mit ihm durch die Gegend gezogen sind und denen er erst ja kurz vorher erschienen ist, Jonas hat das vorgelesen, die erkennen ihn nicht. Ich meine, wenn jemand, den man kennt, auf vielleicht 10 Meter Entfernung steht, dann hat man selbst mit richtig schlechten Augen eine Ahnung, ah, die Größe passt, die Statur passt, die Frisur ist dieselbe, das müsste eigentlich Jesus sein. Aber sie erkennen ihn nicht. Und nicht nur die Augen versagen, sondern die Ohren auch. Denn sie erkennen ihn ja auch nicht an seiner Stimme. Wie kann das sein? Sah Jesus nicht mehr aus wie der Jesus vor der Kreuzigung und Auferstehung? War das ein neuer Jesus? Hatte sich seine Gestalt verändert oder sind sie einfach nur blind? Sind sie einfältig? Man bekommt den Eindruck, die Jünger, die stehen ja auf dem Schlauch. Und überhaupt, was machen die Jünger da eigentlich? Warum sind sie nicht mit den anderen Jüngern zusammen? Und wieso sind sie da nicht dabei, christliche Kirche zu gründen, zu missionieren, unterwegs zu sein? Das war ja schließlich ihr Auftrag. Jesus hatte ihnen den mit auf den Weg gegeben. Und der Heilige Geist war dafür, zumindest im Johannesevangelium, an dieser Stelle schon reichlich und großzügig verteilt worden. Stattdessen haben sie aber einen Schritt zurück gemacht. Anstatt ihrer Berufung nachzugehen, geht Petrus mit den anderen seinen alten Beruf nach. Er geht fischen auf dem See Tiberias. Sie sind also wieder in ihrem tristen Alltag von zuvor. Und das, obwohl sie dem Auferstandenen begegnet sind. Die Kraft von Ostern, dieses Lebensverändernde, das scheint auf einmal weg. Das scheint irgendwie an ihnen vorbeigegangen zu sein. Statt Menschenfischer sind sie wieder ganz einfache Fischer. Und dann sind sie dabei noch nicht mal erfolgreich. Die Netze bleiben leer. Der Hunger besteht weiterhin und Jesus bleibt erstmal ein Unbekannter. Wir lesen weiter. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und konnten es von der Menge der Fische nicht mehr ziehen. Da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Simon Petrus nun, als er das hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen in dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land, sondern es waren 200 Ellen und zogen das Netz mit den Fischen nach. An dieser Stelle erfährt der Text eine Wendung. Jesus wird erkannt. Aus dem unbekannten Mann am Ufer wird auf einmal der Herr. Also doch gesehen und erkannt. Aber warum eigentlich erst jetzt? Was passiert an dieser Stelle, dass die Jünger diese Gewissheit bekommen? Ja, er ist es. Schauen wir uns die Situation nochmal an. Alles beginnt ja erstmal mit einer scheinbar völlig unsinnigen Anweisung. Werft das Netz auf der rechten Seite aus und ihr werdet finden. Völliger Quatsch. Als ob da auf der anderen Seite vom Boot auf einmal mehr Fische schwimmen würden. Zusätzlich ist es gerade Mittagszeit. Die schlechteste Zeit, um etwas zu fangen. Je wärmer es wird, je tiefer ziehen sich die Fische zurück. Petrus, der diesen Beruf ja gelernt hat, der das jahrelang gemacht hat, der weiß das und er hört trotzdem auf den Fremden. Aber warum eigentlich? Ich meine, überlegt mal, wie hättet ihr in so einer Situation reagiert? Ich hätte dem Typ da am Ufer nach so einer frustrierten Nacht sonst was erzählt. Ich hätte ihm gesagt, dass ich mir schließlich auch nicht sage, wie er seinen Job zu machen hat. Aber Petrus, der hört auf diesen Mann. Und wirft die Netze aus, obwohl er ihn ja noch nicht als Jesus erkennt. Seinen Augen kann er noch nicht trauen. Sie ermöglichen dieses Vertrauen, aus dem der Glaube entsteht, nicht. Aber irgendwas bringt ihm ja zum Handeln. Die Frage ist nur, was ist es denn? Petrus handelt hier auf jeden Fall nicht aus einem Erkennen als visuellen Akt. Er erkennt nicht mit den Augen. Er sieht nicht, dass es der Herr ist. Überhaupt von erkennen kann hier noch gar nicht die Rede sein. Aber Petrus scheint sowas wie eine Ahnung zu haben. Und aufgrund dieser Ahnung lässt er sich darauf ein und wagt etwas. Jesus erkennen, das können wir schon mal mitnehmen, heißt also erstmal etwas wagen. Glauben heißt immer etwas zu wagen. Und sich auf etwas einlassen, auch wenn es objektiv vielleicht gar nicht logisch und nachvollziehbar scheint. Aber aus meiner Erfahrung kann ich das sagen. Ich kann Jesus nur kennenlernen, beziehungsweise näher kennenlernen, wenn ich bereit bin, etwas zu wagen. Wenn ich bereit bin, Schritte ins Unbekannte zu gehen. Aber es geht beim Glauben auch nicht nur darum, mutig nach vorne zu gehen und Dinge zu wagen. Es geht nicht ums nach vorne stürmen, sondern der Text zeigt uns, ist was anderes, ist noch genauso wichtig. Das Wagen ist wichtig, ja, aber auch der Blick nach hinten, die Erinnerung an Erfahrung ist wichtig. Das Entscheidende ist bei Petrus genauso, dass er sich in diesem Moment so langsam anfängt zu erinnern. Denn diese ganze Situation mit den Fischen, das ist ja fast sowas wie ein Déjà-vu für ihn. Diese Situation, sie erinnert ihn an seine Berufung. Damals, als Jesus eben nach auch so einer erfolglosen Nacht der Arbeit begegnet ist. Es erinnert ihn an die Speisung der 5000, die am selben Ort passiert ist, dem See Tiberias. Diese Erinnerung an das, was Jesus an und mit ihm getan und erlebt hat, das bringt ihn an dieser Stelle in Bewegung. Vielleicht ist es auch nur so eine leise Hoffnung, dass sowas wieder passieren kann. Dass wieder was Großes in ihrem Alltag passieren kann. Dass sie handeln lässt und das letztendlich dazu führt, dass sie Jesus erkennen. Gut, jetzt kann man natürlich kritisch einwerfen. Ja gut, ich rede hier von Alltag. Aber an diesem Text passiert ja ein Wunder. Ist dieses Wunder nicht vielleicht das Entscheidende? Glauben die Jünger nicht vielleicht nur genau deshalb? Man könnte ja anmerken, mir würde das auch viel, viel leichter anfallen zu glauben, wenn es statt einem vollen Fischernetz eine wundersame Vermehrung von Freunden gibt, nach denen ich mich sehne oder so. Aber das Wunder an sich ist, glaube ich, nicht das Entscheidende und auch nicht die Größe des Wunders, sondern entscheidend ist die Tatsache, dass Jesus die Jünger hier nicht in einem unbekannten leeren Raum anspricht. Jesus lässt den Glauben, ihre Erkenntnis, das ist der auferstandene Jesus, in einem Bezugsrahmen entstehen. Und dieser Bezugsrahmen, das sind ihre Erfahrungen. Er greift ihre und unsere eigenen Erfahrungen auf. Jesus erinnert sie und erinnert uns, hey, das alles kann ich tun. So habe ich und werde ich in deinem Leben wirken, wenn du dich darauf einlässt. Denk zurück, ich habe es schon getan. Manchmal tut er das, indem er Netze fast zum Platzen füllt. Und manchmal, indem er einem Ruhe schenkt. Manchmal tut er das, indem er einen an die Freunde erinnert, die er einem schon geschenkt hat. Oder indem er einen wieder tröstet, wo man den Verlust beklagt und seine Nähe erlebt. Jesus lässt Glauben dort wachsen, wo wir uns auch an vorherige Glaubenserfahrungen erinnern und aus diesen Erfahrungen heraus etwas wagen. Da wir uns dran erinnern, ja, das hat Jesus doch Gutes in meinem Leben gemacht. Da können wir genauso wie Petrus einen Riesensatz ins unbekannte Wasser machen und uns auf Jesus zu bewegen. Und wie gesagt, dafür braucht es eigentlich keine Wunder. Ich denke nicht, dass das Entscheidende war, dass das Netz voll war, sondern das Entscheidende war, dass das Netz wieder voll war. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Die Tatsache, dass Jesus sie erinnert an etwas, was er getan hat und es wiederholt, das führt zur Erkenntnis der Jünger. Das führt zu ihrem Glauben und nicht unbedingt die Größe des Wunders. Jesus wirkt in ihrem Alltag und ist in ihrem Alltag erkennbar. Und er nutzt dafür Glaubenserfahrungen, die wir mit ihm gemacht haben, und greift sie wieder auf. Aber eigentlich war ich jetzt zu schnell, denn bevor Petrus aus dem Boot springt, nachdem er Jesus erkannt hat, fällt noch was anderes auf. Es ist nämlich gar nicht Petrus, der ruft: Das ist der Herr, ich erkenne ihn wieder, er tut große Wunder und so weiter. Petrus springt hier nicht Loblied singend aus dem Schiff und stirbt dann ins Wasser. Ganz im Gegenteil. Petrus kapiert es zu diesem Zeitpunkt eigentlich immer noch nicht so richtig, dass Jesus da am Ufer steht und auf ihn wartet. Ja, er mag vielleicht eine Ahnung haben. Und vielleicht ist da auch der Wunsch, auf Jesus zuzugehen, schon da. Aber damit er wirklich springt, damit er etwas wagt, braucht er noch was anderes. Da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Simon Petrus nun, als er das hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Eigentlich ist das nur eine Feinheit. Aber ich glaube, diese Feinheit ist entscheidend. Sie macht deutlich, Glauben wird erst durch Gemeinschaft wirklich möglich. Glauben funktioniert in schwierigen Zeiten nur in Gemeinschaft. Jesus' Lieblingsjünger Johannes ist es, der Jesus erkennt. Und erst in dem Moment, wo er Petrus daran teilhaben lässt, an seinem Glauben, an seiner Erkenntnis, in dem Moment macht es auch bei Petrus Klick. Der Glaube des Petrus, der entsteht hier im Miteinander mit anderen in der Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch wieder viel stärker entdecken müssen. Glauben wächst nicht nur aus unseren Erfahrungen, Erlebnissen und Erkenntnissen. Glauben ist nicht nur individuell und individualistisch, sondern Glaube lebt auch von Gemeinschaft und er wächst in Gemeinschaft. Wir können da als Gemeinde voneinander profitieren. Das setzt aber davor voraus, dass wir dafür auch Räume schaffen, für dieses Gemeinsamsein. Und das ist gerade jetzt besonders wichtig, wo diese Räume ja fast nur digital vorhanden sind und wo es eben nicht mehr diese zufälligen Treffen nach dem Gottesdienst gibt. Da wird das nochmal viel, viel wichtiger. Denn ich glaube, das Schwierigste, beziehungsweise eins der schwierigsten Sachen für mich an dieser Pandemie ist ja, dass wir das Zusammensein verlieren. Dass wir das so langsam verinnerlichen. Gemeinschaft ist gefährlich. Dass wir verinnerlichen, dass es erstrebenswert ist, möglichst alleine zu sein. Und für eine physische Gemeinschaft vor Ort stimmt das ja momentan auch. Wegen der Virenübertragung. Das Problem ist nur, dass wir dieses Denken auch auf andere Formen der Gemeinschaft übertragen. Diese Form der Gemeinschaft, die brauchen wir aber. Die brauchen wir als Menschen zum Leben und die brauchen wir als Christen zum Glauben. Wir brauchen es, dass wir aufeinander hören. Wir brauchen es, dass wir einander wahrnehmen und uns Zeit dafür nehmen. Wir brauchen es, dass wir uns schreiben, dass wir uns zu Videokonferenzen treffen, dass wir uns zum Spazierengehen treffen und dass wir telefonieren. Gemeinschaft war Jesus wichtig. Das hat er immer wieder betont. Und das verdeutlicht auch der letzte Abschnitt des Predigttextes. Als sie nun ans Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlefeuer liegen und Fische drauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen: Bringt her von den Fischen, die ihr gefangen habt. Da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voll großer Fische, 153, auf das Land. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen: Kommt her, frühstückt. Keiner aber von den Jüngern wagt, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Dies ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus dem Toten auferweckt war. Das erste, was Jesus macht, ist, dass er Gemeinschaft mit seinen Jüngern hat. Dass er mit ihnen ist. Er stiftet Gemeinschaft mit ihnen. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man, dass er gar nicht selber ist. Aber er versorgt sie und ist mit ihnen in diesem Essen nah. Klar ging es dabei auch um Sattwerden, aber eben nicht nur. Viele Theologen sehen an dieser Stelle einen ganz logischen Verweis aufs Abendmahl. Jesus sättigt die Jünger nicht nur. Entscheidend ist, er gibt ihnen nicht das Brot und nicht den Fisch, den sie gefangen hat, sondern die Fische waren schon da. Das Brot war schon da. Das, was sie brauchen, das kommt von ihm allein. Jesus versorgt die Jünger. Er hat Gemeinschaft mit ihnen. Er ist ihnen nahe, auch wenn er durch die Tatsache, dass er nicht mit ist, ein wenig von ihnen getrennt bleibt. Ich finde das eine total schöne Symbolik für das Abendmahl und für überhaupt Gemeinschaft mit Jesus. Jesus versorgt uns durch das, was er gibt. Und nach Ostern kann man, glaube ich, sehr deutlich sagen, durch das, was er schon gegeben hat. Es ist ein gemeinsames Erleben, das Jesus uns schenkt. Eine Gemeinschaft, die er stiftet, die ganz und gar durch ihn ermöglicht ist und die von ihm ausgeht. Ein gemeinsames Erleben seiner Nähe, trotz der räumlichen Distanz von ihm. Ich glaube, das gilt auch jetzt. Trotz der räumlichen Trennung voneinander können wir Gemeinschaft miteinander haben und Gemeinschaft mit Jesus haben, wenn wir die Einladung zu neuen und anderen Formen von Gemeinschaft bewusst annehmen. Und ich lade euch ein, das zu tun. Amen.